Herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und wie immer an meiner Seite begrüße ich zunächst meinen Kollegen Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Ja, und heute auch eine besondere Folge, weil wir haben zu Gast Reinhild Fürstenberg, die Co-Founderin und Geschäftsführerin des Fürstenbergs-Instituts. Reinhild, herzlich willkommen.
Hallo und ganz vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Also Reinhild, für die, die dich noch nicht so kennen, wie würdest du dich und deine Arbeit so beschreiben?
Also ich bin eine Unternehmerin, die mit großer Freude und Leidenschaft daran arbeitet, die mentale Gesundheit in Unternehmen zu verbessern. Und von Beruf bin ich Gesundheitswissenschaftlerin und Sozialpädagogin. Also ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Beratung. Und seit 1989 habe ich mit meinem früheren Mann zusammen unser Institut, also das Fürstenberg-Institut, aufgebaut, wo wir Unternehmen sowohl mit dem Bereich Mental Health Coaching, früher Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung, darin unterstützen, dass einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch individuelle Beratung ihren Kopf frei bekommen, wenn sie durch irgendetwas belastet sind, um dann ihrer Arbeit konzentriert nachgehen zu können. Und darüber hinaus haben wir noch den Bereich Corporate Health Consulting, wo wir mit unseren Kundenunternehmen daran arbeiten, dass sich die Rahmenbedingungen zum Guten entwickeln und eben Mitarbeitende auch in gesunden Rahmenbedingungen arbeiten können. Wir beschäftigen mittlerweile 350 Mitarbeitende, davon ungefähr 150 Freie und versorgen Unternehmen aller Branchen. Unser kleinstes Unternehmen hat 7 Mitarbeitende und unser größtes Kundenunternehmen 95.000.
Wow, ja, das ist echt spannend. Du hast es gerade angesprochen, also 1989 gegründet, ist jetzt 35 Jahre her.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, was dich damals dazu motiviert hat, sich so mit dem Thema vor allen Dingen ja auch psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz zu widmen?
Ja, also wir haben damals begonnen mit dem Feld der betrieblichen Suchtprävention. Das war damals, also psychische Gesundheit war zu der Zeit noch überhaupt kein Thema. Und ja, wir haben dann Unternehmen beraten, wie sie sich in dem Bereich gut aufstellen können. Das heißt, wie sie intern Strukturen und Prozesse etablieren können und ihre Führungskräfte auch qualifiziert. Und dabei hat sich gezeigt, dass wenn Führungskräfte ihre Mitarbeitenden ansprechen und die Mitarbeitenden Unterstützung in Anspruch nehmen sollen, um ihre eigenen Themen zu lösen, also in dem Fall die Suchtthemen, dass dann das Gesundheitssystem, also das, was es an Ärzten und Therapeuten gibt, nicht zu den Belangen der Arbeitsplätze gepasst hat. Und das war für uns die Initialzündung, dass wir gesagt haben, da muss ein Institut her, was eben sowohl den Mitarbeitenden, aber auch den Führungskräften und anderen Funktionsträgern eine ganz alltagspraktische Unterstützung, sprich Beratung an die Hand gibt, um in Einzelfällen und dann aber auch im großen Ganzen in diesen Themen gut voranzukommen. Mhm. Und das hat sich dann später eben ausgedehnt auf den ganzen Bereich der mentalen Gesundheit. Wir füllen im Grunde da eine Lücke im System. Und wenn man so will, ist das ein zweiter Gesundheitsmarkt, den wir da aufgebaut haben.
Das passt auch zu dem Thema, was du vorhin angesprochen hast, Stichwort Rahmenbedingungen schaffen, ne? Dass Unternehmen eben diese Rahmenbedingungen schaffen, dass die Belastungen gar nicht so entstehen, dass das System das aber alleine gar nicht auffangen kann. Meinst du das in die Richtung?
Ja, ganz genau das zum einen, aber auch, dass wenn man zum Beispiel, also es ist ja nicht so, dass alle Mitarbeitenden, die mal mental belastet sind, weil das sind wir ja alle im Laufe unseres Lebens mal, dass die gleich eine Therapie brauchen oder irgendwie eine ärztliche Verordnung oder ärztliche Hilfe, sondern viele brauchen einfach einen externen Moderator, um mit ihrem Thema wieder selber zurück zurechtzukommen. Und das gibt es so in der Form bei uns im System nicht. Und wenn das über einen Arbeitgeber angeboten wird und man dann auch ganz schnell Unterstützung bekommt, dann hilft das letztlich allen Beteiligten.
Ja, du hast eine Zukunftsvision geäußert. Dein Zitat: Menschen sind das wertvollste Kapital eines jeden Unternehmens. Das ist eine sehr klare Vision. Wie siehst du generell die Rolle vom Gesundheitsmanagement auch im Hinblick auf die Zukunft?
Ja, also das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ja so in den letzten 10 Jahren sehr, sehr gewachsen und hat sich sehr ja, weit ausgedehnt. Und aus meiner Sicht ist es aber an manchen Stellen nicht richtig aufgehängt, weil wir bei vielen unserer Kundenunternehmen beobachten, dass es dann Abteilungen für dieses Thema gibt und insgesamt das Thema, also die Gesundheit der Mitarbeitenden, zu wenig in die ganz normalen Alltags- und auch Führungsprozesse integriert ist. Und aus meiner Sicht, also braucht es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass der Wert von Gesundheit auch von Geschäftsführungen und Vorständen anders erkannt wird, weil wir reden letztlich über die Performance von Unternehmen. Wenn wir keine gesunden Leute bei uns haben und das in Zeiten des Fachkräftemangels, dann können wir mit unseren Unternehmen nicht performen. Und mentale Gesundheit, die spricht zum Beispiel auch für Begeisterung, für Innovation, für Teamzusammenhalt und so weiter. Und wenn ich da als Geschäftsführer drüber hinweggehe und sage, ach, das soll mal irgendwie die BGM-Abteilung machen und ich mich da nicht selber für einsetze und eine Vision habe und mir auch die Zahlen im Bereich Gesundheit nicht regelmäßig anschaue, also aus meiner Sicht gehören die in das Management-Reporting, zumindest in jedem zweiten Quartal, gerne aber auch in jedem Quartal. Wenn ich da nicht drauf schaue, dann verliere ich einfach eine Menge. Also sowohl rein monetär als auch an Performance, an Leistungsfähigkeit und auch an Motivation und Bindung.
Ja, sehr spannenden Punkt, den du da ansprichst. Ich denke, das deckt sich auch mit dem, wie wir das sehen, dass bei Gesundheit und Leistung zwei Seiten der gleichen Medaille sind und dass das oft noch nicht wirklich voll erkannt wird.
Ja, absolut. Und das, was ich dabei nur auch wichtig finde, ist, dass also wir sind ja als Unternehmen jetzt nicht eine Gesundheitsstation. Also ich finde das auch wichtig, auch nicht dahin mutieren zu wollen, sondern es geht bei betrieblicher Gesundheit auch ganz viel darum, auch die Mitarbeitenden in ihre eigene Verantwortung zu nehmen und die Mitarbeitenden auch kompetent für ihre eigene, gerade mentale Gesundheit zu machen. Und auch da haben wir noch eine große Lücke. Also irgendwie, wie wir uns körperlich gesund halten, wie wir uns gut ernähren, wie wir uns bewegen, das ist mittlerweile allen bekannt. Aber wie man sich mental gesund hält, das wird immer so vorausgesetzt, dass man das weiß. Aber in diesen Zeiten sehen wir jedenfalls jeden Tag in unserer Beratungspraxis, ist das nicht selbstverständlich, dass Menschen auch da wissen, wie das denn geht.
Ja, kommen wir nochmal zu dir, zu deiner persönlichen Motivation. Was treibt dich denn so tagtäglich an, dort aktiv zu sein? Gibt es ein bestimmtes Erlebnis oder eine Philosophie, die dich da prägt?
Ach, weißt du, wenn du bei uns im Institut oder in einem unserer Institute sitzen würdest und mal einen Tag sehen würdest, wie Menschen bei uns reinkommen und dann nach einer Beratungsstunde wieder rausgehen, dann wüsstest du, warum ich das also aus tiefstem Herzen jeden Tag von neuem wieder gerne mache, weil es ist einfach so toll, wie durch eine externe Moderation wirklich in einer Stunde, wo sich ein Mitarbeitender auf die Lösung seiner persönlichen Themen konzentriert und dabei von einem Experten moderiert wird, was sich da verändern kann. Weil es verändert sich ja in der einen Stunde überhaupt nicht die Sachlage oder die Situation des Betroffenen, aber der Blick darauf. Und wenn sich der Blick verändert, dann entstehen oft wirklich wieder neue Kräfte, neue Zugänge, neue Perspektiven, und damit auch eine neue Kraft und Motivation, seine Themen anzugehen. Oft sortieren wir ja auch in den Beratungen, also sortieren das Leben, sag ich mal, und viele kommen ja auch mit mehreren Baustellen und die gehen wir dann in den Beratungen mit den Ratsuchenden ganz gezielt an, weil es sind ja alles lebenskompetente Menschen. Und ja, das ist echt erfreulich, was da passiert. Und ich finde es darüber hinaus so klasse, wenn sich in Unternehmen was bewegt, wenn einfach ein Team wieder Konflikte gelöst hat und wieder Freude hat, miteinander zu arbeiten. Oder wenn ja, mir gerade letzte Woche eine Kundin schreibt, Mensch, wir sind 2% mit den Fehlzeiten runter, seitdem wir das Projekt begonnen haben. Und ja, das macht einfach Spaß. Weiß ich, wofür ich das tue.
Man spürt das richtig, also deine Motivation, Begeisterung für die Themen, das ist
Ich kann das sehr gut nachempfinden und viele in der Branche sind ja auch sehr intrinsisch motiviert. Ist das auch ein Punkt, weshalb du die Fürstenberg Foundation gegründet hast? Ist das daraus auch jetzt nochmal erwachsen? Ich meine, 35 Jahre dabei, da könnte man auch sagen, ja, manche setzen sich dann mal so ein bisschen zurück und lassen die anderen machen. Und jetzt gründest du nochmal eine Initiative wie die Fürstenberg Foundation. Was steckt genau dahinter?
Ja, das ist ein echtes Herzensprojekt, weil
Ja.
wir haben in der, also seit der Corona-Zeit haben bei uns die Beratungen von Eltern sehr zugenommen, die sich Sorgen um ihre jugendlichen Kinder machen. Und ja, bis hin zu, dass wir auch mit Eltern zu tun hatten, deren Kinder sich das Leben genommen haben, die, wo jugendliche Kinder in starke Depressionen gerutscht sind und so weiter und so fort. Und die DRK-Reporte und auch andere Reports bestätigen das ja auch, dass die psychischen Erkrankungen und auch Belastungen bei Jugendlichen und sogar bei Kindern massiv zunehmen. Und ja, deswegen, ich konnte irgendwann dann nicht mehr schlafen, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn die Jugendlichen jetzt irgendwie schon keine Perspektive mehr sehen für ihr Leben und es ihnen so schlecht geht, wo wandert denn dann mal bitte unsere Gesellschaft hin?
Ja.
Und also was für Entwicklung auch in der Arbeitswelt haben wir denn dann vor uns? Und ja, dann habe ich ein paar schlaflose Nächte gehabt und in diesen Nächten überlegt, was zu tun und mich dann dazu entschieden, weil wenig Hilfestellungen trotz dieser steigenden Zahlen bei uns im System entwickelt werden, leider. Und ja, und deswegen sind wir mit der Foundation gestartet und wir haben da ja auch einen Jugendbeirat, also wo uns die Jugendlichen beraten zu dem, was sie brauchen. Es macht so viel Freude und wir kommen da so gut voran und bekommen so viel Unterstützung. Das ist wirklich klasse. Also es ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
Das klingt total spannend. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, mit dem ihr vielleicht so gerade aktuell ja, aktiv seid oder was ihr gerade macht, so ganz konkret?
Ja, also wir bilden eine Plattform oder sind da auch schon dabei, wo die Jugendlichen und auch deren Familien, also sowohl Eltern als auch Geschwister, ganz konkrete Hilfestellungen finden, wenn es ihnen nicht gut geht, was sie dann machen können.
Hm.
Wir schaffen gerade selber Beratungsangebote. Wir schaffen auch Communities, wo in moderierten Gruppen sich Betroffene selber, also ja, wo sie sich untereinander unterstützen, aber das von Fachexperten moderiert und darüber hinaus einfach ganz viele kleine Hilfen, an wen man sich wo wenden kann, wir vermitteln und so weiter und so fort.
Ja, du bist ja nicht nur im Institut und in der Foundation tätig, du bist ja auch Mitglied im DRK, BGM-Beirat, im Expertenkreis Gesundheit des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft bei diesen Themen, also an allen Fronten. Sag mal, die mentale Gesundheit, warum ist das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz heute denn wirklich wichtiger denn je?
Weil die psychischen Belastungen massiv zugenommen haben. Das, also wir haben da noch mal erstmal ist das Bewusstsein darüber sehr, sehr gewachsen. In den Jahren hat zum Beispiel auch Robert Enke einen Beitrag dazu geleistet. Also als wir begonnen haben, da war das gar nicht an der Tagesordnung, über sein psychisches Befinden zu reden. Da hat ein Arzt, wenn er jemanden hatte, der psychisch sehr belastet war, hat er auf die Krankenschreibung irgendwie Gastritis geschrieben oder so, ne? Heute ist das Bewusstsein sehr gewachsen, auch dass man über psychische Themen und sein Befinden offen reden kann. Und darüber hinaus haben einfach für viele auch nochmal verstärkt seit der Corona-Zeit und oder der Lockdown-Zeit haben die weiter zugenommen. Und gleichzeitig, also viele haben sich auch zurückgezogen, Gemeinschaften sind zum Teil weiter zurückgegangen, was keinen positiven Einfluss auf das Immunsystem in Bezug auf den mentalen Bereich nimmt, das heißt auch auf die Resilienz. Und ja, deswegen gibt es in diesem Bereich einfach sehr, sehr viel zu tun. Aber auch Unternehmen haben im Rahmen des Fachkräftemangels und auch für ihre Unternehmenskultur, weil ich meine, ihr wisst das auch, wenn wir heute Vorstellungsgespräche haben, die Bewerber schauen ganz genau darauf, wie ist die Kultur, wie ist das Miteinander, wie ist die Führung und so weiter. Und auch das sind Themen, da wo viele mental gesunde Menschen arbeiten, da ist eben viel Freude, viel Innovation, viel einfach gute Performance und Spaß an der Arbeit und daran, was zu bewegen. Deswegen macht das einfach ganz viel Sinn, was dran zu tun. Und im DRK-Beirat zum Beispiel oder auch im BVMW arbeite ich auch deswegen so gerne mit, weil ich das so wichtig finde, dass sich alle miteinander vernetzen, dass wir nicht nur mit unserem Institut jetzt an diesem Thema dranbleiben, sondern wir da alle das beitragen, was in unseren Möglichkeiten steht, so wie ihr das auch macht.
Ja, genau, so wie wir das auch machen, ist auch vielleicht ein Stichwort, denn was wir ja sehen, wissen auch aus der gemeinsamen Arbeit heraus, ihr steht ja genauso wie wir auch für ganzheitliche Ansätze. Wir sprechen jetzt viel über die psychischen Themen, du hast aber auch gerade schon die Rahmenbedingungen angesprochen, die Kultur, Führungsverhalten und so weiter. Kannst du mal so aus deiner Erfahrung vielleicht, aus deinen, ja, vielen Gesprächen, die du selber ja auch mit Unternehmen geführt hast oder aber auch dein Team an dich wieder zurückspiegelt. Es geht ja um Rahmenbedingungen, die das Unternehmen schaffen kann, wo es eine gewisse Resilienz auch stärken kann der Mitarbeitenden, aber auch gleichzeitig darum, dass die Mitarbeitenden selber eine Gesundheitskompetenz, den Begriff hast du vorhin verwendet, erlernen sozusagen, individuell auch sozusagen gestärkter sind. Gibt es da mal so zwei, drei Beispiele, wo du sagen könntest, naja, das sind eben nicht, man kann nicht psychische Gesundheit so für sich nehmen, sondern es sind immer Rahmenbedingungen, die einspielen, es sind vielleicht auch andere körperliche Symptome oder Zustände, die da mit reinspielen. Denn ihr betrachtet es ja genauso wie wir auch ganzheitlich das Thema.
Ja, also das ist schön, dass du das ansprichst, weil wir können die Felder der mentalen, der körperlichen und auch der sozialen Gesundheit, die oft völlig unterschätzt wird, die können wir einfach nicht voneinander trennen. Also fangen wir mal damit an, wenn jemand körperlich krank ist, dann macht das was mit seinem mentalen Zustand. Also dann leidet man da in der Regel drunter. Und wenn man psychisch belastet ist, dann wirkt sich auch das auf den Körper aus. Und wenn man zum Beispiel, und da spreche ich die soziale Gesundheit an, in einem Team arbeitet, wo man sich freut, morgens miteinander die Arbeit zu beginnen und zusammen was zu bewegen, dann wirkt sich auch das sowohl auf die mentale Gesundheit als auch auf die körperliche Gesundheit mit aus. Dann fühlt man sich einfach fitter. Das wissen wir alle, das kennen wir alle aus unserer tagtäglichen Erfahrung. Und deswegen ist das so wichtig, dass Unternehmen sich auch um diese drei Bereiche, ohne sie voneinander zu trennen, kümmern, weil das eine geht eben nicht ohne das andere.
Ja, das hattest du nämlich vorhin angesprochen, dass auch als wichtigsten Punkt das Unternehmen erkennen, dass oder vielmehr Unternehmer in leitenden Funktionen erkennen müssen, welchen Wert Gesundheit eigentlich wirklich hat. Und wenn man dann soziale Themen rausnimmt, was aus unserer Sicht ja fatal ist, dann erkennt man diesen Wert vielleicht auch gar nicht so direkt, ne? Also ich habe heute noch wieder gelesen, wie auch Beraterinnen und Berater sagen, naja, es liegt nicht immer nur an Gesundheit, wenn Menschen fehlen oder nicht kommen ins Unternehmen oder nicht arbeiten wollen. Dann werden Beispiele genannt wie Führung, Bindung, Team, Kultur und so weiter. Und ich frage mich dann, naja, aber du sprichst gerade von Gesundheit. Du sprichst gerade
Ja,
von
genau.
sozialer Gesundheit. Und deswegen ist uns das so wichtig, dass wir hier, ich meine, Marc hat es ja, oder wir sagen es ja auch immer wieder, ne? Also die WHO hat das schon vor vielen Jahrzehnten mal irgendwann definiert. Und wir sind aus irgendwelchen komischen Gründen mal so abgekommen von dem Kanal. Und jetzt ist es in bestimmten Ressourcen so verankert. Naja, wenn es um Führung geht, kümmert sich HR. Wenn es um
Genau.
Kultur geht, kümmert sich die Unternehmensleitung. Vielleicht dürfen Mitarbeitende nochmal irgendwie ihren Wunsch äußern oder so, ne? Aber wenn es dann um körperliche Gesundheit geht, da haben wir einen Fitnesstrainer. Und wenn es um den Arbeitsschutz geht, dann haben wir wieder andere. Das ist aus unserer Sicht so ein wichtiger Faktor, dass man dort gemeinsam arbeitet an den Themen und dass man am Ende auch dieses sieht, wie diese Dinge zusammenhängen.
Ja, und wir beobachten in wirklich vielen Unternehmen, eigentlich in den meisten, dass das nach wie vor so gehandhabt wird, wie du es eben beschrieben hast, dass das getrennt wird, dass der Betriebsarzt für was zuständig ist und HR und BGM und so weiter und dass sich gerade und dann werden auch Führungskräfte geschult und so weiter. Unsere Erfahrung ist aber, dass wenn sich nicht auch die Geschäftsleitung zumindest mit dem Bewusstsein über Gesundheit beschäftigt, dann wird es und bleibt es nicht nachhaltig. Dann werden zwar die Führungskräfte geschult, aber es Es wird nicht wirklich getragen und mit unterstützt und fließt mal auf Betriebsversammlungen ein und fließt in normale Gespräche, auch Führungsgespräche mit ein und so weiter und so fort. Und wenn Gesundheit abgekoppelt ist und es ist die Basis für alles, was wir tun, weil wenn wir nicht gesund sind, können wir nicht arbeiten, ganz einfach, dann ja, findet auch das andere nicht, also sprich die Performance nicht in der Form statt, wie sie sein könnte.
Ja, wie wichtig ist denn bei diesem Thema aus deiner Sicht dann auch gerade für das Top-Management, Geschäftsführer etc., dass eine Messbarkeit da ist, dass die Dinge sozusagen nicht nur aus dem Bauch heraus gestaltet werden, sondern dass mit Instrumenten wie zum Beispiel Business Health Index, wo wir ja auch Partner sind oder andere, dass man eben diesen ganzen Prozess sehr stark auch in einen Managementprozess einbindet?
Ja, also erstmal muss aus meiner Sicht, sollte jede Geschäftsführung erstmal einen Überblick darüber bekommen. Und das geht nur durch Messungen. Wo stehe ich eigentlich mit meinem Unternehmen in Sachen Gesundheit und damit in Sachen Performance? Ne? Also das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass Geschäftsführer auch wissen müssen, habe ich eigentlich in meinem Unternehmen Baustellen und wie groß sind die jeweiligen Baustellen, um daraus dann auch, also auch monetär, also auch wirtschaftlich, ne? Das heißt, was kosten die mich eigentlich auch jeden Monat und damit auch jedes Jahr? Zum Beispiel ist das in Fehlzeitenprojekten auch ganz oft so, dass dann die Geschäftsführer, also dass der Anlass, da wirklich proaktiv dran zu arbeiten, der ist, dass sie sagen, was weiß ich, durch die Dienstleistungen, die wir in einem Jahr durch fehlende Mitarbeitende nicht erbringen können, haben wir einen Verlust von 700.000 Euro jedes Jahr. Nur in Bezug auf die Dienstleistungen, noch nicht für Vertretungsregelung und sonst was alles gesorgt. Ne? Und wenn solche Zahlen da sind, dann ist die Motivation dafür auch Maßnahmen zu ergreifen, um das zu verändern, einfach sehr viel größer. Und ich finde auch diese Messbarkeit deswegen wichtig, weil man dann zum einen entscheiden kann, so was weiß ich, an die Baustelle oder an den Bereich, wo wir jetzt Probleme mit der Gesundheit und damit mit der Performance haben, da setzen wir jetzt die und die Maßnahmen drauf. Und dann ist es eben wichtig, danach auch zu messen, was haben die Maßnahmen gebracht. Also sind das wirklich auch die Lösungen, die zu dem geführt haben, weshalb wir die Maßnahmen umgesetzt haben. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich an vielen, also am jetzigen Gesundheitsmanagement in vielen Unternehmen habe, dass zwar gesagt wird, mit BGM reduziert man Fehlzeiten, aber es ist nicht wahr. Also es stimmt nicht, sondern das muss ganz genau gemessen werden und sich eben auch auf Maßnahmen beziehen. Ja, dafür finde ich es wichtig.
Ja, ihr habt ja mit einer großen Studie vor einigen Jahren zusammen mit Roland Berger auch gerade im Mittelstand sehr klar erhoben, dass ich glaube, es waren 2/3 ganz offen von sich selbst sagen, dass eigentlich die Maßnahmen mehr oder weniger Strohfeuer sind. Und
Genau,
das.
ganz genau, ganz genau. Und ich finde euren BHI einfach ein strategisch sinnvolles und nachhaltiges Instrument. Weil wenn man das regelmäßig misst, darüber einen Überblick hat, dann Maßnahmen ableitet und danach wieder misst, was haben sie gebracht und damit über die Jahre strukturiert die Themen angeht, die ja auch immer wieder, wo ja auch immer wieder welche nachwachsen, ist man einfach in dem Bereich gut aufgestellt und gut unterwegs. Das ist so die Basis.
Ja, das erleben wir tatsächlich auch in den Projekten. Wollen wir mal einmal noch mal einen kleinen Schwenker machen in eine etwas andere Richtung?
Gerne.
Du hast das ja sicherlich auch verfolgt. Da kommt man im Prinzip gar nicht drum rum, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Also es geht um die aktuelle Debatte um, ich sag's mal, Fehlzeiten, Stichwort Karenztage, Stichwort Verantwortung. Wer trägt sie eigentlich? Sie ist vor 3, 4 Wochen war sie extrem heiß. Jetzt kühlt das schon wieder so ein bisschen ab. Aber da gab es ja eine riesen Stimmungslage, die da
Yes.
aufgeboren wurde, ja. Da gab es hier in Essen, wir sitzen ja in Essen, zufällig die Geschäftsführerin der IHK, die Frau Kruft-Lohrengel, hat die Unternehmen also vor dem Plenum, die Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich direkt auch angesprochen, dass sie doch aus ihrem Liegestuhl herauskommen mögen. Und meinte damit, aktiv zu werden, anstatt auf jetzt immer auf politische Entscheidungen irgendwie zu hoffen, die dann vielleicht irgendwann die Probleme dann lösen. der Unternehmen. Denn wir haben definitiv die Situation, dass Unternehmen Probleme haben. Und dann gibt es eben, wie auf der anderen Seite, wie ich gerade schon angesprochen habe, viele Vorstände, Politiker, die ein Bild, sagen wir mal, zeichnen von faulen Mitarbeitenden, ne, die Spielzeiten ausnutzen. Also da haben wir zumindest, wir sind da mitten in einer, ja, es ist eigentlich eher so zwei Fronten, die sich da aufgebaut haben. Wir wünschten uns eigentlich eine Debatte. Aber wie würdest du diese beiden komplett gegensätzlichen Narrative irgendwie einordnen? Wie bewertest du das?
Ja, also ich meine, wir wissen alle, dass die Suche nach Schuldigen nicht hilft und wenn man sich dann gegenseitig die Verantwortung zuschiebt, sondern es muss letztlich darum gehen, dass der Fokus auf Lösungen und zwar auf wirklich brauchbare und funktionierende Lösungen geht. Das heißt, es geht letztlich um die Frage, wie kann man denn nun wirklich auch eine Verbesserung der Gesundheit, sprich eine Reduzierung der Fehlzeiten, hinbekommen, ne? Und ja, und das statt jetzt irgendwie zu polarisieren und zu debattieren, aus meiner Sicht so. Deswegen, das, was viele Unternehmen wissen nur nicht, wie fasse ich das denn jetzt ganz konkret an, ne? Und Jahre haben gezeigt, dass es jetzt alleine mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement eben nicht funktioniert. So, unsere Erfahrung ist, dass jedes Unternehmen ein systematisches Fehlzeitmanagement braucht. Also das ist einfach nur die klare Festlegung von Strukturen und Prozessen. Wie gehen wir in unserem Unternehmen vor, wenn ein Mitarbeitender krank ist oder wenn er gesundheitliche Auffälligkeiten zeigt, das heißt auch, wenn er noch am Arbeitsplatz ist und da vielleicht schon gar nicht mehr gesund ist oder auch wenn er viel zu früh aus einer Krankheit zurückzukommen, ne, zurückkommt. Also Präsentismus spreche ich damit natürlich an. Und auch, wie gehen wir mit Langzeiterkrankten um? Haben wir ein gutes betriebliches Eingliederungsmanagement, sodass alle im Unternehmen Bescheid wissen, es geht darum, sich wirklich um die Mitarbeitenden, wenn sie krank sind, zu kümmern und zwar in sehr, sehr positiver Form und ohne Druck. Also ich halte da sehr viel von dem Motto der liebevollen Penetranz. Das heißt, dass man sich einfach konsequent kümmert und immer über Gesundheit im Gespräch bleibt. Dass wenn dann jemand zum Beispiel sehr häufig krank ist, dass man dann einfach auch genau dann wieder ins Gespräch geht und oder im Gespräch bleibt, besser gesagt, um dann zu besprechen, was können wir jetzt unterstützen denn tun, damit es dir wieder besser geht und damit du wieder in deine volle Leistungsfähigkeit hineinkommst. Das heißt, dieses systematische Fehlzeitmanagement, Strukturen, Prozesse braucht jedes Unternehmen und darüber hinaus sollte eben ständig und kontinuierlich in den Bereichen gearbeitet werden, wo es Konflikte gibt, wo es hohe Fehlzeiten gibt, weil da sind immer Baustellen dahinter. Das heißt, das hat Ursachen, wenn viele Mitarbeitende fehlen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Führungskräfte ihre Fehlzeiten mitnehmen, wenn sie in andere Abteilungen versetzt werden. Das heißt, da dürfen sich die Unternehmen einfach auch diesen oft dann nicht ganz leichten Themen stellen. Und wenn man die nach und nach angeht, dann reduziert man seine Fehlzeiten. Wir haben gute Beispiele dafür.
Ja, wie schätzt du denn die Bewusstseinsbildung ein? Es ist ja manchmal so, dass man hört, ja, im Moment habe ich so viel operative Themen und Ergebnisdruck, da kann ich mich jetzt nicht auch noch um so Themen wie die Gesundheit oder so kümmern. Es erinnert einen manchmal so ein bisschen an den Bauer, der sagt, pass mal auf, ich habe keine Zeit, den Zaun zu reparieren, ich muss immer den Hühner hinterherlaufen, die gerade ausgebrochen sind. Ja, also was könnte oder was triggert diese Entscheidung, sich hier gerade in schwierigeren Wirtschaftslagen sehr intensiv zu widmen aus Unternehmersicht?
Also, es ist manchmal ein Teil unseres Beratungsauftrages. Also wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, wir möchten an unseren Fehlzeiten arbeiten, dann machen wir das grundsätzlich nicht, ohne dass die Geschäftsführung mit am Tisch sitzt. Und Geschäftsführer winden sich oft und sagen, nein, das ist doch überhaupt nicht mein Job. Und ich habe genau, wie du sagst, andere wichtigere Themen zu behandeln und zu regeln. Und wenn Sie dann aber in einem ersten Konzeptionsworkshop gewesen sind und Sie brauchen sich nicht ständig damit beschäftigen, aber Sie müssen die Konzeption mit aufsetzen, dann ist auf einmal das Bewusstsein da. Das heißt, und dann treiben die das auch voran, platzieren das im Unternehmen auch richtig, nehmen eine Haltung dazu ein, sind überzeugt. Und ja, und tragen und steuern und motivieren eben dieses Thema mit. Was sind die Punkte? In der Regel hohe Kosten, Ausfälle, manchmal von ganzen Abteilungen. Also wenn ich irgendwie eine Produktion irgendwie statt 16 Mal nur noch 8 Mal fahren kann, weil die Leute nicht da sind, dann kriege ich immer Bauchschmerzen und überlege, was ich mache. Also das heißt, in der Regel ist es ein Druckfaktor.
Das, du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, wenn wir die Gesundheit verbessern, also sprich die Leistung verbessern, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt in der Bewusstseinsbildung dann eben auch gerade von den Akteuren, die sonst sehr weit weg sind vom Thema, nämlich dass, wenn ich gesunde Mitarbeiter habe, sie auch leistungsfähig habe, beziehungsweise sie nicht so oft ausfallen und so weiter. Also wir sagen das so im Nebensatz, für uns ist das so wie selbstverständlich, aber das ist wahrscheinlich auch ein wesentlicher Aspekt, wenn ihr in den ersten Konzeptgesprächen seid, oder?
Ja, also was meinst du, dass einfach die Gesundheit, die Performance verbessert werden soll?
Ja, das genau, dass durch gesunde Mitarbeitende die Performance sich steigern lässt und ist gar nicht
Ja,
umgekehrt.
natürlich,
So, ja, aber das ist ein
genau.
Aspekt, der ist nicht jedem bewusst. Ne?
Nee, und also das ist auch immer ganz interessant, ne? Also dass dann zum Beispiel auch Führungskräfte geschult werden, wie sie motivieren, wie sie ihre Mitarbeitenden in ihre Kraft bringen sollen und so weiter, aber dabei dann oft die Gesundheit außen vor gelassen wird. Und das ist ja alles eins, ne? Also ja, da bin ich sehr bei dir. Da darf noch einiges an Bewusstsein wachsen. Aber im Moment passiert da eine ganze Menge. Weil eben die Fehlzeiten so hoch sind, weil ja die wirtschaftliche Situation in vielen Unternehmen einfach enger geworden ist und dann geht man alles durch, was man an neuen Lösungen entwickeln kann. Und da kann, glaube ich, richtig viel Gutes draus entstehen.
Ja, wenn man schaut, so du zurückblickst, gibt es so Rückmeldungen von Unternehmen, von Mitarbeitern oder so, die dich besonders bewegt oder bestätigt haben in deinem. Also.
Ja, also wenn ich zum Beispiel, ja, oder nee, was mir spontan einfällt, ich war vor kurzem im Urlaub und da habe ich einen Herrn kennengelernt und dann kamen wir irgendwie auf unser Institut zu sprechen und dann sagte er, ah, das Fürstenberg-Institut, das ist ja spannend. Ich habe einen guten Freund und dem ging es mental total schlecht. Dem war ein ziemlich unschönes Schicksal passiert und das hat dazu geführt, dass er entschieden hatte, dass er wirklich keine Lust mehr hatte zu leben und er hatte sich auch schon überlegt, wie er dem Ganzen ein Ende setzen will. Und dann ist er irgendwie wie durch einen Zufall über ein Gespräch mit seinem Chef ist er irgendwie auf uns aufmerksam gemacht worden. Das hat natürlich gar keinen, also da hat er nicht erzählt, wie schlecht es ihm ging, aber die sind da irgendwie drauf zu sprechen gekommen und dann hat er gedacht, ach, das probiere ich jetzt nochmal, ne? Also eben auch wegen dieses niedrigschwelligen Zugangs. Und dann ist er zu uns in die Beratung gekommen und da hat er wirklich seinen Lebensmut wiedergefunden und führt mittlerweile wieder ein sehr glückliches Leben. Also und der Herr sagte, ja, ihr habt meinem Freund echt das Leben gerettet. Er wäre sonst jetzt nicht mehr hier. Das sind Sachen, die bewegen mich wirklich. Aber auch wenn ich mitbekomme, dass Abteilungen wieder richtig Spaß und Freude an ihrer Arbeit haben und morgens wieder gerne aufstehen oder sich die Beziehung zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeitenden zum Positiven gewandelt hat, vielleicht auch entgegen aller Erwartungen und so weiter, nur weil ein Gespräch geführt worden ist. Oder das ist Sex, hatten wir jetzt auch gerade, eine Frau wurde am Arbeitsplatz von ihrer Führungskraft sexuell belästigt und dann hat sie sich durch die Beratung getraut, das Thema endlich offen anzusprechen. Und ja, und dadurch gab es tolle Lösungen und es ist einfach vorbei damit. So, ja, das berührt mich und das macht richtig Freude.
Es sind genau diese Beispiele von einzelnen Personen oder auch kleineren Gruppen, die man erzählen muss, die gerade Gehör finden müssen auf Entscheiderebene, weil man ist da so weit weg, teilweise, man sieht den Einzelnen oder die einzelnen Leistungen auch gar nicht mehr.
Ja,
Das ist, glaube ich,
genau.
ganz,
Und es
ganz
wirkt sich
wichtig.
ja alles aus, ne? Ich meine,
Natürlich.
wenn jemand solche Gedanken hat oder sowas, der arbeitet doch nicht mehr gescheit. Also geht doch gar nicht, ne?
Selbstverständlich. Ja.
Ja.
Ja, das ist das, was wir überall sehen, ist im Präsentismus, dass da nochmal ein deutliches, vielfältigeres von Impact ist auf das Unternehmen, was die Beeinträchtigung, Leistungsfähigkeit gesundheitlich, aber auch natürlich wirtschaftlich betrifft, als die Fehltage. Und wenn man anschaut, was schon die Fehltage letzten Endes für eine Bedeutung haben oder gewonnen haben und sieht, dass das möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs ist, ich glaube, dann kann man die volle Dimension der Aufgabe und der Herausforderung, auch der Chancen erkennen, nämlich aus eigener Kraft auch im Unternehmen weiter voranzukommen letzten Endes. Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine sehr positive Nachricht an die Unternehmen. Es gibt ja viele externe Faktoren, die sind schwierig, ob wir jetzt von Energiepreisen reden oder von Bürokratie und anderen und dass da alles auch immer gefordert wird. Aber hier haben wir ja ein Thema, wo der Unternehmer oder die Unternehmen aus eigener Kraft richtig viel selbst nach vorne bringen können wieder.
Ja, und es ist ja auch gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie es geht, ne? So wie mit anderen Themen auch. Und das Tolle an Gesundheit ist ja, dass Gesundheit ansteckend ist, ne? Also, also das heißt, wenn man gut drauf ist, dann steckt das an. Ich meine, das kennen wir auch, ne? Wenn jemand morgens ins Büro kommt und gut drauf ist und lacht, ist das was ganz anderes, als wenn er irgendwie schlecht drauf ist. Und also es wirkt sich ja auch immer aus auf die anderen und damit auch auf die Performance, was ja, wie du sagst, ne, oft sehr unterschätzt wird. Was das dann, auch wenn es erstmal klein klingt, doch für große Auswirkungen hat.
Ja, was siehst du jetzt für dich so in den nächsten Jahren, so für dich und auch für das Institut und für die Foundation, aber vielleicht auch für dich persönlich so als deine nächsten Ziele an? Du hast ja noch einiges vor.
Ja, also ich möchte noch mit dabei sein, dass einfach das Thema Gesundheit, und damit meine ich diese drei Bereiche, dass das einfach den richtigen Platz in Unternehmen bekommt, den richtigen. Und zwar, dass es einfach in den ganz normalen Unternehmensalltag, dass es da eingebaut ist, beziehungsweise einfach überall vorkommt, dass es normal wird, über Gesundheit zu sprechen. Und da rede ich nicht darüber, dass man jetzt jedem sagen muss, was man irgendwie für Krankheiten hat. Im Gegenteil, ne? Also da auch seine Privatsphäre und sein Persönliches zu wahren, das ist ja völlig selbstverständlich. Aber dass einfach die Gesundheitsthemen ganz normal mit zur Tagesordnung gehören und zum Beispiel in Führung einfließen, in Strategien einfließen, also auch in die Unternehmensstrategie mit einfließt, in die Management Reports mit einfließt, in HR bei allen Themen einfach mit dabei ist und eben auch unter Mitarbeitenden und auch von Seiten der Führungskräfte in Teamsitzungen und so weiter ganz normal über Gesundheit gesprochen wird, dass es in Zielvereinbarungen ist und so weiter. Das ist so das eine. Dass also auch ein offener und normaler Umgang, so wie wir auch, wenn wir privat miteinander uns treffen, wenn ich weiß, dass meine Freundin irgendwie krank war, dann frage ich doch auch, na, geht's ihr wieder besser? Und solche Dinge, die sind in Unternehmen nicht mehr ganz normal, und da müssen wir einfach wieder hin. Ja, und ansonsten möchte ich einfach, dass auch die mentale Gesundheit weiter ja auf einem guten Weg bleibt und wir da in Unternehmen in diesem Bereich noch viel bewegen mit unserem großen tollen Team. Wir haben jetzt auch ein Modern Health Campus eröffnet, wo wir Unternehmen, sprich Funktionsträger für Gesundheit qualifizieren, aber auch Mitarbeitende, auch für mentale Gesundheit, weil ich da eben auch eine sehr große Lücke sehe, dass viele eben nicht wissen, wie denn mentale Gesundheit geht, auch wie das in der Führung geht oder Gesundheit insgesamt geht. Und ja, da bieten wir dann ganz viele Weiterbildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch in sehr schmaler Form, sprich auch in Form von Webinaren oder Workshops an, um eben in dem Bereich auch diese Wissenslücke und damit die Handlungslücke zu schließen.
Großartig. Also das sind doch spannende Ziele und unglaublich wichtige Ziele auch, wenn man so in die nächsten Jahre schaut, was uns da erwartet. Ja, dann kommen wir schon zum Abschluss vielleicht noch, Reinhard. Zum Schluss gibt es was du unseren Hörerinnen und Hörern so als Fazit und so quasi letzte Botschaft noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, sehr, sehr gerne. Also sorgen Sie für Ihre insbesondere mentale Gesundheit bei sich selbst und auch in ihrem Unternehmen, weil das erhöht einfach unsere Lebens- und auch unsere Arbeitsqualität. Und unser Leben ist so schön und wir können so viel Schönes daraus machen. Und zwar ganz besonders dann, wenn es uns richtig gut geht und wenn wir gesund sind.
Was für ein herrliches Schlusswort. Vielen Dank, Reinhold. Ja,
Sehr
das war
gerne.
Reinhold Fürstenberg, Gründerin, Co-Founderin, Geschäftsführerin des Fürstenberg-Instituts. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.